Tacheles Podcast.
Heute sprechen wir mit Christian Ruttishauser. Seit letztem August ist er Professor für Judaistik und Theologie an der Universität Luzern und Leiter des Instituts für christlich-jüdische Forschung. Er ist Jesuit und Theologe, ein führender Brückenbauer zwischen Judentum und Christentum. Christian Ruttishauser, die Aktualitäten überschlagen sich seit letzter Woche, wenn es um Christentum, aber vor allem den Katholizismus, den Vatikan geht. Wie fest betrifft Sie dieser Tod von Papst Franziskus persönlich, aber auch in Ihre Arbeit?
Ja, das trifft mich schon ziemlich persönlich. Auf der einen Seite war Franziskus Jesuit, gehört also zum gleichen Orden wie ich. Das ist das eine. Das zweite dann, ich arbeite als Berater im Vatikan für die Beziehungen zum Judentum. Ich habe Papst Franziskus 5-6 Mal gesehen in den letzten Jahren. Man arbeitet für eine Kommission, verfolgt die Theologie, die Politik der Kirche und von daher sind es schon bewegende Tage.
Sie sind im Vatikan ständiger Konsultor für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Etwas, das Sie seit vielen, vielen Jahren gemacht haben und immer noch machen. Wie wichtig ist da der Papst für diesen Bereich? Kommt das alles von oben nach unten? Ist das so eine Managementgeschichte?
Wenn wir im Vatikan arbeiten, dann geht es natürlich vor allem um Texte zu schreiben, Dokumente, die nachher entweder vom Papst selbst oder von der Kommission unterzeichnet und herausgegeben werden. Kardinal Kurt Koch, also der Schweizer, ist Vorsteher und verantwortlich für diese Kommission auch und arbeitet man natürlich auf dieser Ebene zusammen.
Der Vatikan ist ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in einer institutionalisierten Beziehung zum Judentum und umgekehrt. Das betrifft aber nicht das ganze Christentum. Wo steht der Vatikan im Verhältnis zum Judentum, der Katholizismus, im Verhältnis eigentlich zum ganzen Christentum?
Ja, das erstaunt vielleicht, aber der Vatikan hat wirklich Pionierarbeit geleistet seit den 60er Jahren. Man würde es nicht denken, sonst immer so, ja, die katholische Kirche ist irgendwie reformbedürftig. Und da sind gerade die Impulse vom Vatikan ausgegangen, natürlich vor allem zu verdanken nach dem Konzil Johannes Paul II. Er war Pole, hat die Shoah miterlebt, er hatte viele jüdische Nachbarn und deshalb war er sehr, sehr sensibilisiert und hat in den 80er und in den 90er Jahren den Dialog ganz stark vorangetrieben und man hat gespürt, es war ihm ein Herzensanliegen und es war wirklich Chefsache. Und in dieser Zeit ist dann der Dialog ganz kräftig vorangegangen und auch die anderen Kirchen sind natürlich weitergezogen. Ich bin gerade vor einem halben Jahr an einer Tagung gewesen in Deutschland. Da waren die verschiedensten Denominationen präsent, also auch Methodisten, Baptisten, kleinere evangelikale Kirchen, natürlich auch Zwinglianer, Lutheraner und so die großen evangelischen Landeskirchen. Und da haben viele gestaunt, wie progressiv oder wie der Dialog ausgearbeitet ist von römisch-katholischer Seite her.
Nun gibt es ja zwei Hauptthemen, in der Zwischenzeit vielleicht drei Hauptthemen. Das eine ist natürlich die theologische Ebene zwischen Juden und Christen, zwischen Texten und so weiter, Exegese, alles, was da entstanden ist, vor allem im letzten Jahrhundert. Das zweite ist vielleicht das erste, ist der Antisemitismus, Judenhass, Antijudaismus und nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nochmals auf einer ganz anderen Ebene diskutiert, auch im Kontext von Papst Pius, über den wir nachher sprechen werden. Und das dritte ist in der Zwischenzeit auch die Situation in Nahost, die immer wieder in diesen Dialog hinein oder überschwenkt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich würde sogar sagen, oder vereinfacht, es gibt zwei große heiße Themen. Auf der einen Seite ist es Aufarbeitung, Antisemitismus, Antijudaismusüberwindung, Aufarbeitung der Shoah. Das zweite wichtige Thema ist natürlich Beziehung zum Staat Israel, zum Zionismus, zum Land. Und das ist auch schon länger so. Das ist nicht erst seit dem 7. Oktober, aber jetzt natürlich noch einmal in einer vermehrten Art und Weise. Und das sind die gesellschaftspolitischen Themen. Das ist die eine Seite. Und das andere ist die religiöse Seite. Und die religiöse Seite, da geht es um Wahrheitsanspruch. Da geht es darum, Anti-Judaismus in der Heiligen Schrift zu überwinden. Was für ein Bild haben wir voneinander im Gottesdienst? Wer betet wie? Wer sagt was? Die Christen und Christinnen hören jeden Sonntag von den Pharisäern und von den Auseinandersetzungen mit Jesus und den Pharisäern in den Evangelien. Wenn das nicht aufgeklärt gelehrt wird und man sieht, das sind innerjüdische Streitigkeiten in jener Zeit. Dann projiziert man den ganzen jüdisch-christlichen Konflikt noch einmal in die Texte hinein. Und da gibt es einfach sehr viel theologische Grassroot-Arbeit auch zu machen, die große Auswirkungen für die Leute hat.
In den letzten Monaten ist viel darüber gesprochen worden, was die Rolle des Papstes während des Zweiten Weltkriegs, Papst Pius, war, weil jetzt die Archive geöffnet wurden und ständig oder laufend neue Erkenntnisse daraus hervorgegangen sind und auch Dokumente publiziert werden. Es ist interessant, über die letzten 60, 70 Jahre zu schauen, dass die einzelnen Päpste eigentlich eine ganz wichtige Bedeutung haben für diesen Dialog. Sie haben Papst Johannes Paul erwähnt, der Papst des Vatikanum war wahrscheinlich einer der Initialzündungen für diesen Dialog, und Papst Benedikt war derjenige, der gesagt hat, dass oder gesprochen hat von unseren Eltern, Brüdern und Schwestern. Wenn man versucht, eine Kontinuität seit Papst Pius hineinzubekommen in diese ganze Geschichte, ohne dass wir jetzt auf die zurückliegenden Päpste eingehen, weil das wäre auch nochmals interessant, wo steht dieser Dialog? Also ist das eine, wenn man euch so zuhört, immer in Demut gefasste, schöne Art und Weise des Dialogs, oder kommt da was voran?
Da kommt sehr viel voran, und man spürt natürlich auch die Spannungen und Auseinandersetzungen. Gehen wir gerade mal zum Thema Staat Israel, Zionismus. Da haben wir ganz klar zu Beginn des Jahrhunderts gegenüber Theodor Herzl, ihr habt Jesus abgelehnt, wir können euch nicht akzeptieren, und war ganz klar eine Ablehnung. Dann haben wir die Phase gehabt, Staatsgründung und dann 50er, 60er Jahre, da versuchte der Vatikan letztlich zu vermitteln. Es hat der Staat Israel wurde diplomatisch nicht anerkannt. Man hat für ein Corpus Separatum für Jerusalem und Bethlehem gesprochen, dass es international zugänglich ist. Natürlich gibt es Christen, Christinnen auf palästinensischer Seite, also die Kirche ist unmittelbar involviert auch in das Ganze hinein. Und dann gibt es einen langsamen Wandel. Man versucht, das Politische und das Religiöse zu trennen in den 80er Jahren und 1993, es ist natürlich das Tauwetter von Oslo, 1993 kommt es dann zum Grundlagenvertrag und zu einer Anerkennung des Staates Israel. Also da sieht man diese Entwicklung, die da gemacht wurde. Und dann das Spannende, Johannes Paul II. Ist 2000 ins Land Israel den Besuch gemacht. Und seither hat jeder Papst im ersten Jahr seiner Amtszeit einen Israel-Besuch gemacht. Benedikt, Franziskus. Jetzt, wie kommt der neue Papst? Mich nimmt es sehr, sehr Wunder, ob dieser neue Papst auch zuerst nach Israel reisen wird oder nicht. Und das zeigt natürlich auch noch einmal etwas über den Stellenwert der jüdisch-christlichen, der jüdisch-katholischen Beziehung.
Gerade dieses Thema Israel war ja bis zuletzt, bis zu seinem letzten Atemzug, auch ein Thema von Papst Franziskus. Er hat in seiner letzten Rede den Konflikt, den Krieg in Gaza erwähnt. Man hat ihm immer wieder vorgeworfen, dass er politisiert, einseitig sei etc. Wahrscheinlich zu Unrecht, wenn man genauer hinschaut, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat und wie er sich für den Dialog eingesetzt hat. Sie haben sich auch schon dazu geäußert, wenn man Papst ist und für Frieden sich einsetzt, wenn man als Referenzgröße diese Region hat, aus theologischen und anderen Gründen, wie groß ist eigentlich der Spielraum, wenn man so etwas tut wie Politik, was immer das im Vatikan ist?
Also zuerst muss man einfach sagen, der Papst ist auf der einen Seite Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft und auf der anderen Seite ist er Staatsoberhaupt, und der Heilige Stuhl ist ein völkerrechtliches Subjekt. Deshalb gibt es Botschaften am Vatikan. Der israelische Botschafter Seidmann ist jetzt relativ neu gerade am Vatikan als Botschafter und kommt in diese Situation hinein. Von daher ist er natürlich nicht nur eine Symbolfigur, eine politische, sondern hat auch ein politisches Gewicht und auch eine politische Stellung. Selbstverständlich, er kann keine Sanktionen ergreifen, er hat keine Armee, das ist auch nicht seine Funktion, und von daher ist natürlich seine Autorität letztlich wirklich eine geistige und eine moralische Autorität, stellt er im Grunde genommen dar. Wenn ich jetzt gerade an dieses ikonische Bild schon denke, bei der Beerdigung von Papst Franziskus, dann Zelensky und Trump miteinander in einem Seitenflügel, letztlich noch einmal der Petersbasilika, wie sie miteinander reden, dann spürt man, wie eben gerade solche Räume, wie ihn die Kirche bieten kann, manchmal sehr entscheidend entscheidende Soft-Faktoren sind, die aber sehr viel bewirken können. Und in diesem Sinne hat der Papst und der Staatssekretär, Kardinal Parolin, die haben die politische Stimme und Funktion, und Kardinal Koch ist auf der religiösen Seite, er hat die theologische Seite, und das wird normalerweise voneinander getrennt und unterschieden.
Kardinal Koch, der Schweizer Kardinal, der zurückgetreten ist und immer noch Kardinal ist und jetzt auch in der Konklave sein wird, aber ganz kurz einen Schritt zurück. Diese Diplomatie, Sie haben dieses ikonische Bild erwähnt von Trump mit Zelensky am letzten Wochenende. Es gab ja auch Vermittlungsversuche zwischen Palästinensern und Israeli. Er hat damals Präsident Shimon Peres und Präsident Abbas eingeladen. Das hat nicht so gefruchtet.
Ich würde sagen, er hat ein großes Anliegen gehabt, Papst Franziskus, in Bezug auf das Judentum, vor allem zu Beginn seiner Amtszeit. Dann, glaube ich, ist ihm immer klarer geworden, der Islam ist einfach die viel größere gesellschaftspolitische Frage heute. Und man kann sehr schön feststellen, dass eigentlich von den Dokumenten her, von den Texten her, der Islam immer stärker in den Vordergrund gerückt ist, aus tagespolitischen Gründen. Wenn wir jetzt auf den 7. Oktober schauen und die Zeit danach, hat er versucht, sehr humanitär sich zu äußern, dann eine Äquidistanz zu beiden Seiten einzunehmen, die palästinensische und die israelische, und dann ist aber schon immer und immer mehr durchgeschienen, dass er eigentlich auf einer pro-palästinensischen Seite eher steht. Da spürt man dann natürlich den Lateinamerikaner, der von der Südhalbkugel kommt und noch einmal anders auf den Konflikt schaut als wir Europäer, Europäerinnen. Und das hat auch eine gewisse Verstimmung, ich würde nicht gerade sagen eine Krise, aber doch eine Abkühlung der Beziehungen, auch der religiösen Beziehungen, gebracht. Und wir, die wir ihn beraten und mit Freunden zusammen, mit denen ich in Dialoggremien bin, sind eher mit angehaltenem Atem so durch die letzten Monate gegangen.
Man hat die Verstimmung dann noch in den letzten Tagen auch mitbekommen. Die israelische Regierung hat nicht kontrolliert, Präsident Herzog hat ja kontrolliert. Ein Hickhack, aber sicher auch mit einem Grund, Sie haben das angedeutet. Nun, die Frage ist, als Papst mit der Mission, die er hat, was kann er überhaupt, wenn er unbedingt in dieser Region etwas stiften will, was kann er da unternehmen, was sind seine Möglichkeiten? Weil auf der einen Seite spricht er ja zu einer immer noch real existierenden Demokratie als Staatsoberhaupt einer Nicht-Demokratie, auf der anderen Seite sind das auch Asymmetrien in den Themen, die weit über das Gesellschaftspolitische hinausgehen.
Genau, und es geht natürlich auch weit über Palästina, Israel raus. Also da geht es um Weltpolitik, wo man drin steht, und darin hat er sich zu äußern. Ich denke, das Wichtigste ist, das Leiden anzumerken, zu mahnen und letztlich die humanitäre Situation zu benennen, um wirklich Richtung Frieden und Gerechtigkeit zu gehen. Das ist seine Hauptaufgabe als religiöses Oberhaupt. Vom Religiösen her, der zweite Punkt, den ich einfach sehe, jeder verschließt sich, sobald es Konflikte gibt, und gegen außen werden Vorwürfe gemacht. Und dass er die religiösen Führer gerade dazu anhält, nicht nur für sich und die eigene Mannschaft zu schauen, sondern sich gerade im Dialog weiterhin zu engagieren, das scheint mir eine ganz wichtige zivilgesellschaftliche Funktion, die er hat. Ich denke, die zivilgesellschaftliche Auswirkung auf die Gläubigen, die ist eigentlich vielleicht fast größer als die politische im engeren Sinne.
Aber spricht ein Papst zuerst zu seinen Wählern, hat er ja nicht, und Wählerinnen, aber zu seinen Anhängerinnen und Anhängern, oder spricht er wirklich zu den politischen Akteuren?
Ich würde sagen, er spricht sehr zu den politischen Akteuren. Es gibt auch die offiziellen Gefäße, in denen das der Papst immer wieder macht. Und das ist ja das Schöne eben an einer Monarchie. Man ist nicht abhängig von einem Publikum, das einem nachher später wählen muss. Und da ist Franziskus sicher noch einmal ganz, ganz klar jemand gewesen, der eine innere Freiheit hatte, wenn er eine Überzeugung hatte, was die Medien sagen, was die verschiedenen Leute sagen. Für ihn war klar, das ist meine Überzeugung. Er war nicht beratungsresistent, wie einige gesagt haben. Nee, er hat auf die Leute gehört, aber dann ist er dafür eingetreten.
Nun, euch verbindet auch etwas anderes. Sie gehören beide zum Orden der Jesuiten. Von außen betrachtet ist es gar nicht so einfach zu verstehen, was sind die Jesuiten, wie ticken die? Es ist so eine Art Punk-Truppe in dem katholischen Umfeld. Aber wenn man das runterbricht auf die zwei Themen, die wir angesprochen haben, was ist Politik bei den Jesuiten und Dialog, und was ist das Verhältnis der Jesuiten zu den Juden? Dann wäre das wahrscheinlich anders als andere Orden und andere Provenienzen innerhalb der katholischen Kirche.
Auf jeden Fall, der Jesuitenorden ist im 16. Jahrhundert gegründet worden, also Reformationszeit, aber es ist eben vor allem die Zeit der Entdeckung der neuen Welt, geht von Spanien aus und von Rom aus und von daher ist der Jesuitenorden vom ersten Augenblick an global gedacht. So. Und das heißt, man will Religion und Glaube nicht nur leben als etwas Lokales und vor allem will man in die Gesellschaft hineinwirken und Bildungsprogramm ist eigentlich das Erste. Wir Jesuiten haben in der ganzen Welt sehr viele Bildungsinstitutionen, vor allem Universitäten, Fakultäten, Gymnasien, weil wir überzeugt sind, dass eigentlich das Ganze mit Bildung geht. Und das gibt natürlich wieder eine Nähe auch zur jüdisch-rabbinischen Tradition und weil der Orden natürlich aus Spanien kommt im 16. Jahrhundert, bis zu 20% der Jesuiten im 16. Jahrhundert waren Conversos, waren jüdischer Abstammung und das führt natürlich auch zu einer Prägung des Ordens, da sicher das Bildungsideal, die gesellschaftliche Zugewandtheit, das hat der Jesuitenorden und eine rabbinische Tradition natürlich auch noch einmal gemeinsam. Und dann Papst Franziskus, der kommt, hat in Buenos Aires seine Dialogpartner gehabt, Abraham Skorka, der Rabbiner, der war ja gerade zu Beginn seiner Amtszeit sehr präsent und da spürt man, für ihn war das nicht Neuland oder für uns ist interreligiöser Dialog mit dem Judentum, aber auch mit den anderen Religionen einfach kein Neuland, sondern das gehört zum alltäglichen Arbeitsfeld, in dem wir unterwegs sind.
Es gibt ja immer diese Balance in der Dialogsarbeit zwischen den Dingen, die funktionieren, die dann wieder dazwischen kommen. Bei Papst Benedikt war es die Karfreitagsfürbitte. Aus jüdischer Sicht ein Riesenskandal, der in der Zwischenzeit gelöst wurde. Aber sagen wir, hat das mit dem Orden zu tun gehabt, aus dem Benedikt entstammt ist, oder hat das mit der katholischen Kirche zu tun gehabt?
Benedikt gehörte nicht zu einem Orden, er war ganz normal Diözesanpriester. Benedikt ist der Theologe und der Dogmatiker. Da haben wir einen deutschen Professor auf dem Papstthron gehabt. Und der wollte natürlich eine Dogmatik, wo ganz klar definiert wird, was ist der Wahrheitsanspruch des Christentums, was ist Christologie, was kann man über Jesus sagen, was ist Gotteslehre. Und er wollte die Dinge so formuliert haben, dass da überhaupt kein Relativismusverdacht aufkommt. Und in diesem Sinne hat er natürlich noch einmal versucht, dogmatisch das anders zu formulieren. Franziskus ist kein deutscher Professor, Theologie ist nicht sein Schwerpunkt, er ist eher eine charismatisch-politisch denkende Persönlichkeit und so wird jeder Papst sein eigenes Profil haben. Ich habe gestern Abend im Gottesdienst gesagt und meine Predigt so eröffnet, die Päpste kommen, die Päpste gehen, wir bleiben katholisch. Da kommen die unterschiedlichen Dinge hinein und Franziskus hat dann versucht, eher in einer pragmatischen Art und Weise voranzugehen, wobei ihm die Theologie natürlich nicht gleichgültig ist, das schon, aber das heißt, die Anwendung in die bestimmte Situation hinein steht für ihn am Vordergrund.
Sie stehen vor Ihrer Antrittsvorlesung in Luzern an der Universität und dort haben Sie ein interessantes Thema gewählt, Eretz Israel, heiliges Land, zu einer Lehrstelle in Nostra Aetate. Und der zweite Teil ist interessant, vielleicht aus theologischer, christlicher Sicht, aber der erste Teil, Sie referenzieren eigentlich nicht auf den Nationalstaat Israel, sondern auf das religiös verheißene Land Israel.
Ja, es ist so, ich bin Professor für Judaistik und Theologie, also das heißt, von daher gehe ich auf die religiöse Aspekte natürlich ein. Ich glaube, es gibt einfach sehr unterschiedliche Konzepte und das möchte ich ausdrücken. Eretz Israel, einfach das Land Israel, sind mehr jüdische Konzepte. Man geht dahin, um da zu wohnen, um zu ein Gemeinwesen aufzubauen und dann heiliges Land. Das ist mehr der christliche Konzept. Da geht es darum, dass es ein Erinnerungsort ist an die Heilsgeschichte, an die Bibel, aber gar nicht unbedingt, um da zu wohnen. Einfach mal zu zeigen, dass wir eigentlich sehr unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was es heißt, in diesem Land zu leben. Und dann nachher kommt die Schnittstelle zur Politik hin und da wieder zu unterscheiden zwischen was sage ich zum Land, was sage ich zum Staat Israel und das möchte ich etwas entfalten, vor allem weil ich entdeckt habe in den Forschungen der letzten Jahre, dass das Thema bereits zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, also als Nostra Aetate geschrieben wurde, ein ganz heißes Thema war, dann sehr bewusst bewusst beiseite gelassen wurde, deshalb eine Lehrstelle, also mit zwei E geschrieben. Man hat einfach nicht darüber gesprochen. Dann kam es in den 70er Jahren zu Konflikten und die Lehrstelle ist danach aber wieder geblieben und wir haben heute einen Nachholbedarf in der Reflexion über das, was man aus religiöser Perspektive zum Land sagen soll, weil man soll es nicht den Extremisten überlassen, sei es auf jüdischer, sei es auf christlicher oder muslimischer Seite.
Man könnte aber auch anders argumentieren, dass man sagt, Eretz Israel ist ja schon eine Grenzziehung in sich, nämlich das große Israel, auf das die Theologie referenziert. Eigentlich müsste ja der Katholizismus, das Christentum, das eins zu eins übernehmen, so wie es evangelikale Christen in Amerika tun.
Die katholische Kirche hat ihre eigene Theologie, die geht nicht mit den Evangelikalen und da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite. Ich denke, ein katholisches Verständnis setzt nie prophetische Texte einfach eins zu eins um. Das ist eine fundamentalistische Art und Weise, Bibel zu lesen und mit ihr umzugehen, sondern man überlegt, wie wurden diese Texte interpretiert in den verschiedenen Jahrhunderten, wie interpretieren wir das heute, was für eine Bedeutung hat das eigentlich. Die katholische Kirche hatte mehr oder weniger vereinfacht gesagt, 2000 Jahre lang gesagt, das Land hat keine Bedeutung mehr. Mit Christus ist das erfüllt, seither ist alles universalisiert, das hat keine Bedeutung mehr. Und jetzt muss sich die katholische Kirche auf einmal überlegen, ja, wenn jetzt da wieder ein Staat Israel ist, wenn das zionistische Projekt gelingt, wie stellen wir uns dazu und hat es jetzt doch theologisch eine Bedeutung oder nicht und so. Und das sind sehr interessante Fragestellungen heute.
Das Judentum ist zwar die ältere Religion, aber der Messias ist dort nicht gekommen. Bei euch ist er schon gekommen. Wie ist denn dieses Konfliktpotenzial zwischen Juden und Christen, also katholischen Christen, zu verstehen?
Da ist wieder die Frage, was versteht man unter einem Messias? Also soll der Messias individuelle Erlösung bringen oder ist es eine mehr soziale Frage, Gerechtigkeit, Freiheit? Wir sind sicher in einem Prozess des Erlöstwerdens drin. Ich denke, da würden sogar noch beide Traditionen übereinstimmen. Selbstverständlich für das Christentum ist Jesus von Nazareth die entscheidende oder die Messiasfigur geworden und natürlich dann auch der Gottessohn. Heute würden wir so sagen, er bringt die Nichtjuden zum Gott der Bibel oder zum Gott Israels, dann sollen wir überlegen, was für eine Bedeutung hat er für jüdische Seite, hat er überhaupt eine oder nicht? Und das sind die Fragestellungen, die zentral sind. Wobei ich sagen muss, von christlicher Seite her gibt es immer wieder Leute, die sagen, die zentrale Frage ist Christus. Von jüdischer Seite her im Dialog sagen natürlich viele, das ist eine Frage unter vielen anderen, sondern es gibt ganz andere interessante theologische Fragen.
Aber hadern Sie als Jesuit damit, dass die Juden ihn zwar als Propheten anerkennen, aber nicht als Messias?
Nein, das würde ich nicht sagen. Damit hadere ich nicht, sondern ich sehe die unterschiedlichen Zugänge dazu und gemeinsam sind wir auf der Suche, irgendetwas Sinnvolles und Wahres zu sagen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Bibelexegese, die Art der Interpretation der Bibel, nicht eins zu eins stattfindet und die Interpretation eben in Bezug auf Israel oder Nahost anders stattfinden können oder man sich modernisiert. Das gilt ja für die katholische Kirche wiederum nicht immer für sie selbst. Ohne jetzt zu vertiefen, Zölibat, die Rolle der Frauen in der Kirche und so weiter. Vieles, was in diesen alten Texten geschrieben ist, ist bei euch Standard. Wie ist das mit der Reform in Bezug auf gesellschaftspolitische Entwicklungen, die euch längst überholt haben?
Jetzt haben Sie gerade ein etwas dummes Beispiel gewählt, weil die Apostel waren alle verheiratet. Und wenn die Kirche das eins zu eins umsetzen würde, danach müsste sie gerade für verheiratete Priester sein, weil das Zölibat ja dann erst viel später eingeführt wurde. Aber Spaß beiseite oder diese Details. Selbstverständlich, Reform ist etwas ganz Wichtiges. Reform heißt aber nicht einfach sich anpassen an einen Zeitgeist, schon gar nicht. Ich sage immer, wer mit dem Zeitgeist heiratet, ist auch rasch wieder geschieden. Also darum kann es nicht gehen. Dann geht es darum zu sehen, zum Beispiel Gerechtigkeitsverständnis, Genderverständnis, wie wird das heute ausgelegt, was kann man von der Heiligen Schrift dazu sagen und dann entsteht daraus über die Debatte normalerweise eine eigene Position, wo man Elemente ausnimmt auf der Kultur, die gerade da sind, und das wird dann im Licht noch einmal der Tradition und des Evangeliums neu gesehen. Und in diesem Sinne geht das natürlich voran, verändert sich auch immer wieder, aber sicher nicht allzu rasch. Religionen sind per Definitionem konservativ, und ich glaube, sie müssen auch per Definitionem konservativ sein, um gleichsam eine Spannung zum Zeitgeist zu erzeugen. Auf der anderen Seite könnten einige Reformen sehr gut getan werden, da bin ich eigentlich überzeugt, auch strukturell. Also der Vatikan hätte die Möglichkeit, Zulassung von Frauen zum Diakonat oder die Neubeurteilung überhaupt der Sexualmoral. Ich meine, jetzt ist überfällig nach 50 Jahren Debatte seit den 60er Jahren. Ich denke, da könnte man schon neue Schritte gehen, und da ist schade, dass es nicht mehr Mut gibt. Ich sehe aber natürlich auch die Herausforderung, gerade Franziskus hat das sicher auch stark gespürt. Er hat eine Weltkirche zu führen. Also das heißt, eine Kultur, afrikanische Kirche, eine südamerikanische, eine asiatische Kirche, und wir stehen einfach an sehr unterschiedlichen Orten.
Eine Weltkirche, sagen Sie, die aber oft in Konflikt kommt mit dem Weltlichen, und im Moment seit Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile wird die katholische Kirche eigentlich vom Rechtsstaat vor sich hergetrieben. Es geht um die Missbrauchsfälle. Dass es überhaupt so weit hat kommen können, ist ein Thema für sich. Aber dass in der Moderne nach 1945 in der, sagen wir, juristischen Verfassungsdemokratie so lang und so langsam aufgearbeitet wird, und die Rechtsprechung irgendwie versucht wird, mit Schiedsgerichten überholt oder anders konnotiert zu werden. Ich formuliere vorsichtig, aber es ist natürlich die große Downside. Und wenn man jetzt an der Beerdigung zugeschaut hat, am Wochenende von Papst Franziskus, diese faszinierende Inszenierung der katholischen Kirche, wenn man dann aber dahinter blickt, dann weiß man, da ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt, sondern es sind viele halbkriminelle Leute, die Komplizen sind, Menschen, die das mitgetragen haben, im Fernsehen zu sehen gewesen.
Auf jeden Fall, ich würde sagen, die Missbrauchsgeschichte ist eine der dunkelsten Kapitel innerhalb der katholischen Kirche. Das Ganze, die Hauptfälle waren ja, wie wir heute den Zugang haben, in 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, in dieser Zeit, auch nachher noch einmal. Die Frage ist, was für eine Verfasstheit war das der Kirche in dieser Zeit? Wie ist man mit Sexualität umgegangen? Und dann einfach das ist für mich wie das eine. Das Tragische finde ich, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir eine viel offenere Sprache haben darüber, wo wir anders damit umgehen können und wo wir einen neuen Blick haben, dass wir da nicht offensiver und progressiver umgehen, weil seit den 90er Jahren hat sich einfach sehr, sehr viel geändert im gesellschaftlichen Diskurs. Und da bin ich eigentlich noch strenger, wie wir jetzt damit umgehen. Da, ja, das belastet mich auch.
Aber können Sie vielleicht einen Satz noch sagen zwischen diesem weltlichen Gericht und dem Weltgericht? Also das sind zwei Dinge, die aufeinanderprallen, auch in dieser Frage.
Also ich würde jetzt sagen, drei Dinge prallen aufeinander. Wir haben auf der einen Seite haben wir Kirchenrecht. Die Kirche war natürlich einmal war ja auch ein Kirchenstaat, und darüber hinaus ist das Kirchenrecht immer bedeutend. Dann haben wir dazu das staatliche Recht, und selbstverständlich in unseren Breitengraden, die Kirche hält sich an das staatliche Recht, solange die Staaten Demokratien sind und legitim gewählt, die Politiker und so. Das ist ganz klar, das soll auch so sein. Dann haben wir aber dann nachher, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, natürlich noch einmal gleichsam das göttliche Gericht, das noch einmal sowohl das staatliche Gericht als auch das kirchliche Gericht noch einmal relativiert. Und zwischen diesen drei Instanzen befindet sich so ein Bewusstsein von einem gläubigen Menschen, der sagt, auf der einen Seite fühle ich mich der Kirche verpflichtet, dann aber natürlich auch dem Staat, aber letztlich weiß ich auch, dass menschliche Gerechtigkeit nie das letzte Wort hat, weil es noch eine andere Instanz gibt. Ich glaube und ich hoffe sehr, dass die katholische Kirche da noch mehr tut an Aufarbeitung in den nächsten Jahren, aber nicht nur an Aufarbeitung, sondern wirklich aus der Defensive herauskommt. Wir brauchen eine neue Sexualmoral, ein neues Verständnis von Gender, von Geschlecht. Das muss nicht vogue sein, es geht nicht darum, aber es muss angepasst werden an die humanen wissenschaftlichen Untersuchungen und Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren haben. Und die Sexualität hat eine andere Rolle in einer Gesellschaft, in der es nicht die Sozialversicherungen und alles gibt, wo es vor allem um Fortpflanzung geht, als in einer Gesellschaft, wie wir das gerade im Westen jetzt haben, wo Sexualität einfach noch eine andere Rolle spielt und hat.
Die drei historischen Ereignisse, Kreuzzüge, Inquisition und die Shoah, der Holocaust, sind Dinge, die aufgearbeitet werden, auch in diesen Dialogen. Das Zweite Vatikanum war ein Meilenstein, aber es ist auch schon 50, 60 Jahre her. Was wäre der nächste Schritt für ein nächstes Vatikanum im Beziehungsverhältnis zwischen Juden und Katholiken?
Ich denke, das Wichtigste ist nicht ein weiteres Konzil, sondern das Wichtigste ist Implementierung. Es ist so viel Gutes an Dialog gearbeitet worden, aber es ist oft in Gremien drin und es erreicht eine kleinere Gruppe von Gläubigen. Und dann muss man natürlich sehen, dass auch in der katholischen Kirche, gerade in unseren Breitengraden, die Menschen gehen oft nicht mehr in den Gottesdienst. Das heißt, die Frage, wie erreichen wir überhaupt die Gläubigen? Dann wird die katholische Kirche selbst eine Minderheit, wie das Judentum sich als Minderheit wahrnimmt. Minderheiten gehen anders gesellschaftlich um. Und ich denke, wir stehen erst am Anfang einer neuen Beziehung. Wir sind in einem so großen kulturellen Umbruch drin, dass ich noch nicht weiß, wo jüdisch-katholische und jüdisch-christliche Beziehung in ein, zwei, drei Jahrzehnten steht.
Wie fest sind denn die Erkenntnisse der Kommission, die jetzt die Archive untersucht in Bezug auf das Wirken von Papst Pius im Zweiten Weltkrieg? Wie fest würden Sie sagen, drückt das auf diesen Dialog oder wirft ihn vielleicht zurück oder nach vorne oder belastet ihn?
Er belastet ihn nicht groß im Augenblick, weil wir so viele andere Probleme haben, Auseinandersetzungen heute, dass es dann letztlich doch auch noch einmal Geschichte ist. Selbstverständlich wird darüber diskutiert und es ist ganz klar, er hat viel mehr gewusst und der Vatikan hat viel mehr gewusst, als man, oder jetzt ist es einfach bewiesen, dass das Wissen da war. Man hat gesehen, dass man versucht, in dieser Situation politisch zu handeln, die einen mehr diplomatisch, die anderen mehr mutig nach vorne zu gehen und es entsteht wirklich ein ganz, ganz breites Bild. Ich bin im Gespräch mit Professor Hubert Wolf von Münster, der deutschsprachige Historiker ist, der das Ganze erforscht, sich vor allem der großen Briefliteratur, das sind ja 20.000, 30.000 Briefe von jüdischen Flüchtlingen und Bedrohten, die an den Papst schreiben. Man sieht auch, wieso schreiben die eigentlich an den Papst? Also er wird anerkannt als Autorität, man sieht seine Möglichkeiten, die er letztlich hat und dann sieht man wirklich die ganze Palette im Vatikan von Antijudaisten, von Antisemiten, von solchen, die Situation gar nicht richtig einschätzen, von anderen, die humanitär helfen wollen. Und man sieht in diesem ganzen Apparat drin noch einmal die Breite und dann der Papst da drin, der versuchte vor allem diplomatisch. Und in einer so Krisensituation ist Diplomatie einfach nicht der einzige und gute Weg, aber so hat er gehandelt.
Sie lehren in Luzern. Luzern ist ganz wichtig für diesen christlich-jüdischen Dialog. Der soeben verstorbene Simon Lauer, Lutz Ehrlich, Professor Thoma, also alles waren ja Professoren, also Herr Thoma, Verena Lenzen, das sind große Namen. Zum Schluss die Frage, wenn man es jetzt mal umgekehrt anschaut, dass dieser Dialog eben in beide Richtungen gehen soll. Diese Menschen haben genau das versucht, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und nicht immer diese auch historisch belastete Asymmetrie hat. Wie blicken Sie auf eine jüdische Theologie des Christentums?
Oh, die interessiert mich besonders. Ich habe gerade in meinem ersten Semester mit meinen Studierenden zusammen jüdische Texte angeschaut, wie sie das Christentum schauen, weil es ist so wichtig, auch immer in die andere Perspektive hineinzugehen. Und da gibt es natürlich mitten im 20. Jahrhundert Rav Soloveitchik, Modern Orthodoxy in den USA, Abraham Yehoshua Heschel, später dann Novak Visogrod. Da gibt es wirklich eine ganz große Reihe. Auch Frauen, Susanna Heschel, die mit drin ist, sie war gerade Gastprofessorin im letzten Herbst. Im kommenden Herbst wird Israel Yuval aus Israel noch einmal Gastprofessor in Luzern sein und wir sind international sehr gut vernetzt. Es arbeiten jüdische Mitarbeiter mit, hier aus der Schweiz Dr. Simon Erlanger, der vielleicht bekannt ist, und Dr. David Polak, der jetzt in Efrat wohnt, der hat gelernt, der geht jetzt gerade in Pension. Und von daher gibt es einfach einen sehr guten Austausch und ich freue mich, dieses Institut in die Zukunft zu führen.
Einen Namen haben Sie nicht genannt, er ist auch mit der Schweiz verbunden, Shalom Ben-Chorin. Er hatte die Idee, eine jüdische Theologie zu etablieren. Ist aus Ihrer Sicht so etwas möglich?
Ja, auf jeden Fall ist so etwas möglich. Die Frage ist, wie relevant es dann für die jüdische Gemeinschaft wieder ist, eine solche Theologie, so ein systematisches Nachdenken. Er war natürlich auch Kind seiner Zeit. Aber ich denke, je weiter wir vorangehen, es ist sehr wichtig, dass sich auch von jüdischer Seite ein kritisches Bild theologisch mit dem Christentum weiterentwickelt. Und das sind Fragen, die uns, wie soll ich sagen, die zur Kultur gehören, die die Gesellschaft prägen. Also wenn Sie mir Juden und Jüdinnen bringen, die mit mir zusammen darüber diskutieren und forschen, ich bin überglücklich.
Vielleicht werden Sie noch Rabbiner. Vielen Dank, Christian Rutishauser, für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Fragen.
Tachles Podcast.